Ja, ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen, jetzt auch im zweiten Gottesdienst. Ich begrüße auch alle zu Hause und mein Name ist Tarek Massoud. Ich mache gerade eine Ausbildung bei Evangelium für alle. Ich gehöre zu einem von 5 TFM-Gemeindegründlern, die wahrscheinlich nächstes Jahr, so Gott will, auch absolvieren werden. Ich bin normalerweise immer im ersten Gottesdienst, deswegen stelle ich mich jetzt gerade hier kurz vor. Ich darf heute hier predigen und meine Predigt, die ich mitgebracht habe, die stammt, ja, man könnte es kategorisieren in die Rubrik bei Jesus in der Seelsorge. Und Jesus will neu mit dir beginnen. So ist der Titel meiner heutigen Predigt. Und der Text dazu, den finden wir in Johannes 21. Johannes 21, Abvers 15. Wir treffen dort auf Petrus und Jesus, während sie sich gerade unterhalten. Und wir hören ihnen zu. Jesus erinnert Petrus an sein Verleugnen. 3-mal hatte Petrus vor Menschen abgestritten, zu Jesus zu gehören. Ob es aus Angst oder aus Scham geschah, das lässt sich nicht genau sagen. Vermutlich war es eine Mischung aus beidem. Viel wichtiger ist für mich dabei aber eine ganz andere Sache, nämlich die, wie geht Jesus jetzt mit diesem Versagen von Petrus um? Vorher noch eine Geschichte zur Einführung. In der ersten Christenheit im Jahr 250, als die Römer noch herrschten, da erließ der Kaiser Decius ein Gesetz. Jeder Bürger des Römischen Reiches sollte den römischen Gottheiten ein Opfer bringen. Zum Nachweis musste das vor einer Kommission geschehen und man erhielt danach sogar einen Nachweis. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Man erhielt dann eine Bescheinigung, dass man geopfert hatte. Und Verweigerer, die sich dagegen auflehnten, die hatten mit drakonischen Strafen und Folgen zu rechnen. Das ging von Verbannung bis hin zum Todesurteil, Folter, Haft oder auch, dass Angehörige entführt wurden und ins Gefängnis kamen. Einzig die Juden waren davon ausgenommen, Christen nicht. Zahlreiche Christen haben diesen Drohungen und diesen Folgen nicht standhalten können. Wir wollen jetzt auch nicht über sie richten, es war einfach so. Sie haben ihren Herrn verleugnet und haben die Opfer dargebracht, die ihnen dieser römische Kaiser auferlegte. Vermutlich nur zum Schein, aber sie taten es. Die Problematik, die das mit sich brachte für die ersten jungen Gemeinden, war die, dass die Gemeinden nicht wussten, wie gehen wir mit diesen Geschwistern denn um? Sind sie überhaupt noch Geschwister? Einige wollten keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben. Das war auch nachvollziehbar, denn einige der Geschwister, die standgehalten hatten, die hatten Strafen erlitten. Die hatten Folgen davon getragen. Die hatten Opfer bringen müssen. Und besonders die Angehörige dadurch verloren hatten, hatten große Schwierigkeiten damit. Treulosigkeit in besonders schwerem Fall, das ist die Tat, der Tatbestand, um den es heute geht in unserem Bibeltext. Und ich lese den Bibeltext jetzt einmal komplett vor, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Herr, Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Jüngern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Ich habe diese Predigt überschrieben mit Jesus will neu mit dir beginnen. Jesus will neu mit dir beginnen. Und ich habe sie unterteilt in drei Punkte. Und der erste Punkt, der lautet, Jesus plant mit dir. Ich lese nochmal die Verse von 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Tauchen wir mal in die Szene ein. Wir sind am schönen See Tiberias. Der auferstandene Jesus hat gerade mit den Jüngern gefrühstückt und ob es die erste Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Herrn ist, lässt sich an der Stelle nicht sagen. Wir haben eine Stelle im 1. Korintherbrief, die besagt, dass der auferstandene Herr dem Petrus, Kephas und danach den Zwölfen erschienen ist. Aber das soll jetzt für uns heute hier keine Rolle spielen. Zurück zum See. Eine fast idyllische Atmosphäre, oder? Alle sind satt, vermutlich zufrieden und dankbar und glücklich über den großen Fischfang, den sie eingeholt haben. Als außenstehender Beobachter könnte man sagen, alles bestens. Dann nimmt Jesus Petrus zur Seite. Denn es ist eben nicht alles in Ordnung. Vermutlich entfernen die beiden sich jetzt von der Gruppe. Das schließe ich jedenfalls aus Vers 20, wo Petrus sich umdreht. Sie gehen nebeneinander her und erst als sie etwas abseits sind, beginnt eine Unterhaltung. Ich könnte mir vorstellen, Jesus macht das, um vielleicht Rücksicht auf Petrus zu nehmen. Er vermeidet damit ein mögliches Bloßstellen vor den anderen. Dreimal hatte Petrus Jesus nach dessen Festnahme wohl aus Angst oder Scham verleugnet. Damit war seine Beziehung zu Jesus belastet. Dabei hatte Petrus nie vorgehabt, seinen Herrn zu verraten. Wir kennen Petrus, wie er vor der Auferstehung von Jesus immer ein Eiferer war und sich immer als Erster hingestellt hat und gesagt hat, das geschehe dir nur nicht und ihr wisst die Stellen. Etwas mutlos und enttäuscht hat Petrus deshalb wohl jetzt wieder angefangen, sein altes Leben aufzugreifen. Vergessen sind die drei Jahre mit Jesus, so scheint es jedenfalls. Er ist wieder fischen gegangen und hat alles, was er mit Jesus erlebt hat, auf die Seite gelegt. Er ist enttäuscht von sich selber. Jetzt startet Jesus das Gespräch mit Simon, mit Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Liebst du mich mehr als diese? Mit dieser Anrede, Simon, Sohn des Johannes, hatte ihn Jesus einst in die Nachfolge berufen. Dass Jesus ihn jetzt wieder so anspricht, ist nicht ohne Bedeutung. Es macht deutlich, dass es um etwas Essentielles, um was Wichtiges geht. Und für langweiligen Smalltalk ist Jesus auch wirklich nicht bekannt. Seine Frage ist auch viel zu ernst. Liebst du mich mehr als diese hier? Ich denke, Jesus fügt diesen Nebensatz absichtlich hier ein. Dieses mehr als die anderen hier, darin erkenne ich eine sanfte, aber doch nachdrückliche Anspielung auf den alten Petrus, der immer mit Feuereifer dabei war und oft lauter wirkte als die anderen 12. Den Petrus, der mit seinem polternden Eifer auffiel und Jesus und oft als, ja, wie soll ich sagen, auffälligster die Treue schwor. Ja. Und die Antwort von Petrus ist deshalb auch ehrlich. Er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, und lässt bewusst dieses mehr als die anderen weg. Aber er hat es verstanden. Wir erleben hier einen neuen Petrus, einen veränderten, vielleicht auch fromm ausgerückt, einen geläuterten Petrus. Den Petrus, der seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Er hat in dieser Zeit schmerzhaft gelernt, dass die Liebe zu Jesus eben nicht aus ihm heraus, eben nicht aus eigener Kraft geschehen kann. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Meinst du, du kannst von dir heraus Jesus lieb haben? Klappt es denn? Wie ist es denn im Alltag? Auch wir dürfen zu Jesus kommen, wenn wir merken, dass wir ihn nicht mehr lieb haben. Wenn er uns diese Frage stellt, Tarek, hast du mich lieb? Dann muss ich sagen, das ist nicht immer gleich. Das Gute ist, ich darf zu ihm kommen und sagen, Herr, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und selbst wenn es nicht so ist, dann darf ich sagen, Herr, ich will dich lieb haben, hilf mir dabei. Und Jesus wird mir diese Liebe schenken. Zurück zu unserer Szene. Jesus erwidert zu Petrus, dann sorge für meine Lämmer. Was will Jesus damit sagen? Warum verwendet er Lämmer oder Schafe? Warum diese Begriffe, diese Tiere? Er beschreibt damit Menschen, die Jesus nachfolgen. Also Menschen, die an ihn, den auferstandenen Sohn Gottes, glauben. Dass Jesus dabei von Lämmern und Schafen spricht, ist auch kein Zufall und hat wohl mindestens zwei Gründe. Es beschreibt einmal die Zusammensetzung aller Menschen, die Jesus nachfolgen, und gemeint sind alle Gläubigen, die zur Herde gehören. Dennoch geht Jesus auf die Unterschiedlichkeit ein, und das will er ausdrücken mit Lämmern und Schafen. Er gibt Petrus erneut den Auftrag, auf seine Herde aufzupassen und geht dabei detailliert darauf ein, dass auch auf die Lämmer besonders aufzupassen ist, nämlich die, die jung im Glauben sind oder die, die aus irgendwelchen Gründen auch immer schwach im Glauben sind und mehr Hilfe brauchen, mehr Liebe, mehr Fürsorge, mehr Nähe, mehr Betreuung. Es geht darum, dass die ganze Herde betreut wird und die ganze Herde auf gute Weide geführt wird und die ganze Herde gepflegt und gehegt wird. Diesen Auftrag übergibt Jesus hier nochmal neu an den neuen, veränderten Petrus. Es gibt aber noch den zweiten Grund. Und dazu habe ich einen Beitrag gefunden über Schafe. Den lese ich jetzt mal vor. Schafe können sehr gut hören und riechen. Außerdem haben sie ein großes Blickfeld von 270 bis 320 Grad, also richtig weit, ja. Weitwinkel könnte man sagen. Dadurch können sie beinahe alles um sich herum sehen. Das Problem dabei ist, sie können nicht scharf sehen und auch nicht weit. Das führt dazu, dass sie sich auch schon mal vor einem Schatten erschrecken oder vor einem Graben, der sich vor ihnen auftut. Ihr Sehsinn ist damit vor allem darauf ausgelegt, weit und viel zu sehen, aber nicht besonders scharf und genau. Außerdem können die Tiere nicht sehen, was genau vor ihrer Nase ist, weil die Augen so weit seitlich sitzen. Als ich das gelesen habe, da war mir klar, warum diese Tiere auf jeden Fall einen Hirten brauchen, der sie führt. Gleichzeitig wurde mir aber auch klar, warum Jesus dieses Bild gebraucht, um uns zu beschreiben. Bei mir ist es doch genauso oder ähnlich wenigstens. Ich habe im Alltag auch das Problem, dass ich ziemlich viel sehe, aber nicht wirklich viel richtig genau, weil es zu viel ist. Und das überfordert mich in meinem Denken, wenn ich nicht aufpasse. Geht es dir da vielleicht auch so? Hast du auch das Problem? Wie oft wende ich dann den Blick weg von Jesus und konzentriere mich auf andere Stimmen, statt auf die meines guten Hirten? Und lass mir dann von Menschen Ratschläge geben, wie ich das oder jenes entscheiden soll. Versteht mich da bitte nicht falsch. Also wenn ihr jetzt nachher nach Hause fahrt oder jemanden besuchen geht und ihr benutzt euer eingebautes Navi, dann dürft ihr dem schon vertrauen. Ja? Das wird hoffentlich auch ein Update gehabt haben und der Weg wird stimmen. Ja? Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht um die entscheidenden Fragen im Leben und nicht um den Weg zum nächsten Restaurant, sondern es geht darum, um geistliche wie weltliche Entscheidungen, die getroffen werden müssen, in Familie, im Arbeitsplatz oder auch bei anderen wichtigen Themen. Und in seinem Wort, in einem Vers, sagt das so eindrücklich im Alten Testament, in den Psalmen, im Psalm 119 aus Vers 105, dort steht, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Nur Jesus gibt mir die richtige Orientierung. Nur er weiß, wo der Weg lang geht. In seiner üblichen Bildersprache verwendet Jesus das Wort weiden. Darunter versteht ein Hirte die Versorgung der Herde mit gesunder Nahrung, nicht mit Gift. Er hat die Verantwortung, die ihm anvertrauten Geschöpfe zu versorgen. Diese Aufgabe überträgt Jesus jetzt an Petrus. Damals bekam, in Johannes 1, Vers 42, bekam Petrus den Beinamen Kephas aus dem Aramäischen. Auf Griechisch-Römisch heißt das Petrus. Und dieser Fels wird dreimal von Jesus gefragt, dreimal die bohrende Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortet dreimal, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich spüre ihm seine Qualen dabei regelrecht ab, wie Jesus den Finger in die Wunde legt. Dass Jesus das dreimal fragt, das ist auch kein Zufall. Er spielt damit auf das dreifache Versagen, das dreifache Verleugnen von Petrus an. Petrus wird nochmal an diese Szene erinnert. Und er hat vor Augen, wie es war, wie er da stand, an dem Kohlenfeuer und wie er gefragt wurde, ob er auch zu ihm gehört. Und er hat ihn verleugnet. Er hat es abgestritten. Ich gehöre nicht zu ihm. Und es tut ihm weh. Er hat vor Augen, wie sein Herr, wie Jesus gedemütigt wurde, gefoltert wurde, gequält wurde und er abseits stand und tatenlos zusah. Dabei wollte Petrus doch immer treu zu Jesus sein. Das hatte er sich doch immer fest vorgenommen und auch laut ausgedrückt. Wie Stiche in sein Herz müssen also diese Fragen von Jesus ihm vorkommen. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ich finde es einfach einmalig und einfach wundervoll, wie Jesus hier als Seelsorger auftritt. Spürt ihr, wie er es macht? Er, der vollkommene Seelsorger, er macht Petrus keine Vorhaltungen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn jemand so einen Verrat an mir begangen hätte. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Ich weiß nur eins, und zwar das, was Jesus nicht gemacht hat. Er macht Petrus keine Vorwürfe. Er startet nicht mit Vorwürfen. Er beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Er schafft einen angenehmen Rahmen. Dann nimmt er Petrus an die Hand und geht mit ihm von der Gruppe weg. Er will ihn nicht bloßstellen. Darum geht es ihm nicht. Er hat Petrus lieb. Er will mit ihm weitermachen. Erst jetzt, unter vier Augen, beginnt Jesus das Gespräch. Jesus kommt jetzt zum Wesentlichen. Jetzt wird es auch ernst. Er will zwar keine Vorwürfe, aber er legt den Finger genau dahin, wo er hin muss. Er greift Petrus dabei nicht an, sondern er will, dass Petrus versteht, um was es geht. Jesus will Petrus helfen. Und auf diese Weise, bei diesem Vorgehen, passiert mit Petrus auch etwas. Petrus erinnert sich an Kapitel 13, 38. Dort hat Jesus ihm bereits prophezeit, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Auf diese harte Tour lernt Petrus sein eigenes verdorbenes Herz nochmal richtig kennen. Er weiß jetzt absolut um sein schwaches Wesen. Er weiß um seine Abhängigkeit von Jesus. Und gleichzeitig erlebt Petrus hier eindrücklich, wie Jesus nach wie vor fest mit ihm plant. Trotz seinem Versagen und durch seine Einsicht plant Jesus weiter mit Petrus. Zwei Stellen habe ich mal rausgegriffen, es sind aber viel, viel mehr, wo Jesus über unser verdorbenes Herz spricht. Ich nenne mal zwei. Markus 7, Vers 6. Er aber sprach zu ihnen: Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Im selben Buch, im selben Evangelium, in Kapitel 7, 21. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, die da sind: Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut. Alle diese Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie sieht es da eigentlich bei mir aus? Frage ich noch nach dem Plan von Jesus für mein Leben? Und er hat auch einen für dein Leben, da bin ich überzeugt von. Oder ist es für dich schon Schnee von gestern? Du weißt ja eher am besten, was gut ist für dich. Und immer angenehm ist die Nachfolge von Jesus auch nicht gewesen. Von daher interessiert es dich vielleicht auch gar nicht mehr, was Jesus dir sagen will, wo Jesus dich haben will und was sein Plan für dich ist. Die Wege sind wirklich nicht immer angenehm. Aber das heißt nicht, dass sie falsch sind. Jesus macht keine Fehler. Er führt uns immer den richtigen Weg, der wichtig und heilsam und gut ist für uns. Wenn du den Eindruck hast, es ist nicht richtig, dann sprich mit ihm und bitte ihn darum, dass er dir zeigt, warum gerade weshalb etwas jetzt so ist. Er wird es dir sagen. Sein guter Geist, er wohnt in uns und er redet damit zu uns. Er versteht dich, er kennt dich und er plant auch mit dir. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Jesus investiert in dich. Das hat er schon vor 2000 Jahren, aber das geht weiter. Ich lese die Verse 18 bis 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Jesus spricht hier über das Leben von Petrus. Der ist früher immer dem eigenen Willen gefolgt. Selbst als er bereits mit Jesus durchs Land zog, war das noch so. Das wird sich jetzt ändern. Petrus hat erkannt, wie sehr Jesus in ihn investiert hat. Aus einer tiefen Dankbarkeit wird er jetzt das tun, was Jesus für ihn vorsieht. Das ist der treue Hirtendienst an der Herde. Gleichzeitig deutet Jesus aber auch an, welches Ende Petrus einmal nehmen wird, nämlich den Märtyrertod, so wie er es sich so selber gewünscht hat und selber angekündigt hat in Kapitel 13, Vers 37. Er wird seinem geliebten Herrn also doch nachfolgen. Ich komme zu dem Punkt, der mich in der Vorbereitung echt umgehauen hat. Und um den nochmal zu verdeutlichen, habe ich mir eine Geschichte rausgesucht, die dazu passt. Ein leitender Mitarbeiter von Henry Ford, dem Gründer des Ford-Konzerns, der die Autos herstellt, ein leitender Mitarbeiter von ihm gesteht seinem Chef eine teure Fehlentscheidung. Er hat richtig viel Geld kaputt gemacht. Und als Konsequenz will er jetzt das Unternehmen verlassen. Die Reaktion von seinem Chef, von Henry Ford, fällt überraschend aus. Sind Sie verrückt, sagt Ford. Ich werde Sie doch nicht rausschmeißen. Ich habe gerade $1 Million in Sie investiert. Da werde ich Sie doch jetzt nicht gehen lassen. Inwieweit es wahr ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich habe mehrere Quellen dazu gefunden. Sie verdeutlichen sehr gut, was unser Bibeltext aussagt. Petrus hat im übertragenen Sinn eine Firma von Jesus überantwortet bekommen. Diese Firma hat er gegen die Wand gefahren. Und jetzt sieht Petrus sich als unfähig und hat sich eigentlich schon selber entlassen und ist wieder fischen gegangen. Und was macht Jesus jetzt mit ihm, mit seinem untreu und mutlos gewordenen Mitarbeiter? Er befördert ihn zum Konzernchef seiner Weltmission. Keine Sorge, das soll jetzt nichts mit dem Papsttum zu tun haben oder sowas in der Art, darum geht es mir jetzt hier nicht. Es soll nur zeigen, wie Jesus als Seelsorger arbeitet. Er tauscht uns nicht einfach aus, ja, wenn wir versagen. Nein, er macht weiter mit uns. Das ist doch der Hammer. Ja. Dabei muss Petrus auch keine Angst haben, weiter zu versagen. Denn wenn es passiert, sein Herr steht hinter ihm. Sein Herr hat in ihn investiert und er wird ihn auch nicht verlassen. Er wird von Jesus auch die Kraft bekommen, diesen Weg weiterzugehen. Petrus darf sich jetzt freuen. Er muss nicht mehr sich selbst leben. Er bekommt jetzt die Orientierung, die er braucht. Er darf ein Leben mit Orientierung führen, weil Jesus ihn liebt und in ihn investiert. Jetzt frage ich mich, wie sieht es denn da in meinem Leben aus? Wie lange bin ich schon mit Jesus unterwegs? Wann hatte ich meine Umkehr zu Jesus? Wann hatte ich meine Zeit mit Jesus, wo noch mein Herz richtig gebrannt hat? Erinnere ich mich noch an diese Zeit oder ist das alles schon Geschichte? Ist mir überhaupt noch bewusst, wie sehr Jesus in mich investiert hat? Berührt es überhaupt noch mein Herz, wenn ich einen sterbenden, leidenden, ja, vor Durst fast verschmachtenden Jesus am Kreuz auf Golgatha denke, der fast wahnsinnig geworden ist vor lauter Schmerzen und sicher zu ersticken drohte und dessen Blut wegen meiner und deiner Schuld fließen musste. Wie war das früher bei dir? Und vor allem, wie ist es heute? Hast du das Gefühl, es ist etwas eingeschlafen? Oder ist deine Beziehung zu Jesus so eine Gewohnheit geworden, wie bei einem alten Ehepaar, bei der man sich nichts mehr zu sagen hat? Oder ist dir dasselbe passiert wie Petrus? Du hast Jesus verleugnet. Du hast dich für ihn geschämt vor den Kollegen, du hattest Angst, von ihm verspottet zu werden, du wolltest einfach nicht auffallen, kurzum, du warst wie ein Petrus. Das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Jesus sucht deinen Blickkontakt. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Es passiert jetzt was Unerwartetes. Petrus dreht sich im Gespräch um. Er sieht, dass Johannes hinter ihnen läuft. Petrus fragt Jesus danach, was einmal mit seinem Jüngerkollegen Johannes geschehen wird. Ist es Neugier? Ist es echtes Interesse? Wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist, wie Jesus als Seelsorger damit umgeht. Seine Antwort klingt fast barsch, ist aber richtig und gesund und heilsam. Er schmettert die Gedanken von Petrus direkt ab. Und das ist manchmal wichtig und nötig, vor allem damit wir auf Kurs bleiben und auf das Ziel schauen, das Jesus für uns vorgesehen hat und nicht auf den anderen schauen, was mit ihm ist. Ich finde, hier wird auch deutlich, wie wir Menschen ticken. Eben hat Petrus seine Beziehung zu Jesus in Ordnung bringen dürfen. Jesus hat ihm einen Neuanfang geschenkt. Jesus ruft ihn in die Nachfolge und schon im nächsten Moment schaut er neidisch auf den Nächsten. Das Augenmerk ist hier auf die Worte Jesu zu richten. Folge du mir nach ist die Lösung, wenn es darum geht, Blickkontakt zu Jesus zu halten. Wie sieht es da bei mir aus? Also mir kommt das bekannt vor. Ich kenne solche Gedanken von mir. Meine Blicke sind häufig nicht auf Jesus gerichtet, das muss ich zugeben. Ich blicke oft auf Menschen, die mehr haben oder was Schöneres vermeintlich haben oder vielleicht auch vieles besser können. Wieso hat der jetzt dieses Auto und ich nicht? Wow, jetzt können die schon wieder in Urlaub fahren und wir nicht. Bei dem klappt ja scheinbar immer alles und bei mir? Die Liste ließe sich noch endlos fortführen. Wie ist es denn da mit dir? Ist dein Blick noch auf Jesus gerichtet? Oder sind dir andere Menschen wichtiger? Worauf ist dein Blick gerichtet? Vielleicht darauf, ob der Bruder oder die Schwester geimpft ist oder nicht? Oder ob dein Sitznachbar zu den Querdenkern gehört oder nicht? Oder ob er bei der letzten Wahl auch hoffentlich das Kreuzchen an der richtigen Stelle gemacht hat oder nicht? Vielleicht bist du auch neidisch über die schönen Häuser, die manche Glaubensgeschwister haben dürfen. Oder du hättest gerne auch so ein schönes neues Auto wie der Eckbert. Wie heilsam klingen da doch die Worte von Jesu: Folge du mir nach. Jemanden nachzufolgen, das bedeutet, den Blickkontakt zu ihm zu halten, sonst verliere ich ihn. Stets seine Nähe zu suchen, damit die Verbindung nicht abreißt. Hast du noch tägliche Gemeinschaft mit Jesus? Also Nähe zu Jesus? Und damit meine ich nicht die 5 Minuten Stoßgebet, bevor du den Autoschlüssel krallst und zur Arbeit hetzt. In manchen Liedern singen wir, wie sehr lieb wir Jesus haben. Was sind da 5 Minuten Gemeinschaft am Tag? Ein Armutszeugnis. Ich nehme mich da nicht aus. Mir passiert es immer wieder und es tut mir leid. Aber wie soll Jesus mir noch etwas sagen, wenn ich ihm nicht mehr zuhöre? Kann auch sein, dass du enttäuscht bist von Jesus. Wer weiß, wie es in dir drin aussieht, kannst nur du sagen. Ich habe eine Bitte an dich, bleib da nicht stehen. Egal, wo du gerade stehst, nimm dir Zeit und such die Gemeinschaft mit dem guten Herrn. Der Auferstandene wartet auf dich. Du kannst ihm alles sagen, was dich belastet. Ob du es zu Hause in deinem Kämmerlein machst oder heute Mittag einen Spaziergang machst, du kannst es ihm sagen, es ist egal wo. Er plant mit dir. Er investiert in dich, das hat er schon vor 2000 Jahren mit seinem Opfer am Kreuz. Und er will Blickkontakt zu dir. Aber dazu gehören 2. Es ist schwer, manchmal im Alltag Platz zu finden. Ich weiß, man hat so viele Dinge, die einen gefangen nehmen wollen. Und manchmal geht es halt auch nicht anders, das gebe ich zu. Es ist immer was los, der Job ist da, die Familien, Freunde wollen etwas von einem. In der Gemeinde tut man vielleicht auch noch eine Aufgabe. Und irgendwann ist auf einmal Abend und der Tag ist vorbei. Dazwischen noch das Smartphone. Die ganzen Schlagzeilen aus der aller Welt, die da reinkommen, die gelesen werden, in Anführungszeichen müssen. Persönliche Nachrichten, die beantwortet, in Anführungszeichen werden müssen, kommen auch noch dazu. Und leider gibt es dann keinen Platz mehr für Zeit mit Jesus. Wenn diese Beschreibung in Teilen auf dich zutrifft, dann bitte ich dich nochmal, rufe ich hier nochmal auf, bleib da nicht stehen. Versuch, Veränderung herzustellen. Suche Möglichkeiten, es gibt sie. Frag doch andere Glaubensgeschwister, wie die es machen. Man kann sich ja auch austauschen. Oder lies hilfreiche Bücher. Ich habe jetzt im Sommer eins gelesen, das kostet keine 10 Euro und hat mir echt persönlich geholfen, mein digitales Verhalten anzupassen. Am Schluss ist es aber auch fast egal, was dein Blick von Jesus wegbringt, weil das Ergebnis immer das gleiche ist. Die Schrift gibt uns eine wichtige Lösung oder Hilfe, wie wir dem Ganzen entgegenwirken können. Sie steht in Hebräer 12a. Dort lesen wir: Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hinschauen auf Jesus. Da werde ich daran erinnert, auf Jesus zu schauen. Ja, Bibellesen gehört da auch dazu, aber nicht nur. Es ist wichtig, über das Gelesene nachzudenken. Speziell über Aussagen von Jesus mit seinen Ich-Bin-Worten. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. All diese Verse, wenn ich sie nehme und im Alltag immer wieder darüber nachdenke, habe ich Jesus vor Augen und weiß, wer er ist. Und das prägt mich und das prägt dann auch mein Handeln und meine Entscheidungen. Hinschauen auf Jesus, das ist nichts Theoretisches. Ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir für uns hier, dass das was ganz Praktisches ist. Dass wir das beständig tun und nicht unterteilen in die stille Zeit und dann machen wir Alltag, sondern dass es zusammengeht. Dass wir praktisch mit ihm leben, über ihn nachdenken, ihn in unsere Entscheidung mit einbeziehen, um dabei auch von ihm zu lernen. Das Lesen von Gottes Wort hilft uns dabei, aber das Nachdenken ist genauso wichtig. Und Nachfolge meint nun mal, sich Jesus zu unterstellen. Er ist der Meister, er ist der Lehrer, wir die Schüler. Dieser Lehrer, dieser vollkommene Lehrer, der sogar bereit war, für uns zu sterben. Mehr kann man nicht investieren. Und wenn das nicht Grund genug ist, ihn alleine im Blick zu behalten, dann weiß ich auch nicht. Ich bin am Ende mit meiner Predigt. Und meine drei Punkte waren: Jesus plant mit dir. Jesus investiert in dich und Jesus sucht deinen Blickkontakt. Jesus hat einen guten und perfekten Plan für dein Leben. Vertraue dich ihm an. Jesus hat sich selbst für dich investiert. Vergiss das nicht. Das ist wichtig für deine Nachfolge. Du kannst nur vom Meister lernen, wenn du ihn im Blick hast und auf seine Stimme hörst. Überschrieben habe ich sie: Jesus will neu mit dir beginnen. Das kannst du hier und heute tun. Sprich doch mit deinem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester, der du wirklich vertraust. Sie wird mit dir beten und dir helfen, wieder auf richtigen Kurs zu kommen. Nutze diese Möglichkeit auch gleich oder verabrede dich für heute Mittag. Komm mit Jesus in Ordnung. Er will neu mit dir beginnen. Amen.